traditionelles Vedanta. Antworten auf existenzielle Fragen.
Was ist Erfolg? Ja. Ja, wir können jetzt noch eine Runde machen. Was ist für euch Erfolg? Aber James schreibt hier, Menschen sind üblicherweise an Erfolg interessiert. Ihr habt das eben auch schon bejaht. Und James hat hier so eine ganz einfache Definition von Erfolg gegeben, zu bekommen, was man will oder auch zu vermeiden, was man nicht will. Ja. Das ist etwas, was wir als Menschen als grundlegende Motivation haben. Ja, wenn wir bekommen, was wir wollen, sind wir glücklich. Wenn wir, so wie meine Tochter, die hatte kürzlich eine Klausur geschrieben, die ist vorher mal durchgefallen, die musste jetzt nochmal schreiben. Gestern Abend schrieb sie, ja, bestanden. Mit 2-0 sogar. Ja, Statistik, sie studiert Volkswirtschaftslehre. Und dann ist es absolut nachvollziehbar, natürlich, 2,0, hey, ich bin glücklich. Vorher, durchgefallen, ja, gehen die Mundwinkel runter. Ja. Das ist ein ganz einfaches Spiel, wenn man so will. Ja. Klausur bestanden, alles gut, Klausur nicht bestanden oder nicht die Note, die man sich gewünscht hat. Kein Erfolg. Und so könnte man jetzt eben viele, viele Dinge noch durchsehen. Ich kann ja noch mal weiter, ich habe noch ein bisschen mehr, aber können auch gleich noch darüber diskutieren. Ich habe da mal bei Wikipedia reingeschaut. Erfolg wird als die Fähigkeit interpretiert, gesetzte Ziele zu erreichen. Ja, stehen da noch ein paar andere Sachen, aber ich bin ja studierter Betriebswirt, habe darüber dann auch nochmal reflektiert. Natürlich, in Betriebswirtschaftslehre geht es immer nur um Ziele. spielen eine sehr große Rolle. Ja, weil einer, der wirtschaftlich denkt, der hat Ziele und der möchte immer überprüfen, habe ich meine Ziele erreicht? Ja, dafür machen wir dann Gewinn- und Verlustrechnung beispielsweise, eine Erfolgsrechnung oder Kosten- und Leistungsrechnung, solche riesigen Systeme, die alle darauf ausgerichtet sind, irgendwie festzustellen, habe ich meine Ziele erreicht? Habe ich Erfolg oder nicht? Ja. Oder ganze Heerscharen von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und sonstigen Institutionen, die damit zusammenhängen, Tonnen von Büchern, Programmen und so weiter, sind nur damit beschäftigt, irgendwie Erfolg zu messen und zu messen, aber natürlich auch viele Menschen sind typischerweise in allen Bereichen der Gesellschaft damit beschäftigt, diese Ziele zu erreichen. Das heißt also, spielen einfach eine große Rolle. Ja, Ziele und die Erreichung dieser Ziele. Ja, auch bei Wikipedia stand dann, fand ich ganz interessant, wie kann man das operationalisieren? Ja, jetzt nicht so, wie ich gerade gesagt habe, mit Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung oder Gewinn- und Verlustrechnung, sondern das ist hier noch ein bisschen abstrakter. Ja, wie kann man also subjektiv empfundenes Glück oder subjektiv empfundenen Erfolg irgendwie operationalisieren? Und die haben das hier hingewiesen auf das Flow-Konzept von Mihaly Csikszentmihalyi, das ist ein gebürtiger Ungar. Der war eben Professor für Psychologie in Chicago lange Zeit und der hat eben so dieses Flow-Konzept entwickelt und er hat festgestellt, auch durch empirische Untersuchungen, ja, wo er beispielsweise auch Arbeiter an einem Fließband oder in anderen Umgebungen oder auch Menschen, die geistige Tätigkeiten ausführen, untersucht hat, die beobachtet hat, befragt hat. Und er ist eben zu dem Schluss gekommen, dass die Menschen glücklich sind, ja, wenn wenn die praktisch so in der im Zeitablauf lernen. Ja, das heißt also, wenn die Fähigkeiten des Menschen in etwa gleichem Maße wachsen wie die Herausforderungen. Ja, das ist jetzt so eine dynamische Sichtweise. Wenn da jetzt keine Weiterentwicklung in diesem Arbeitsprozess da möglich ist, dann kann es halt sein, dass da eben so ein gleichmäßiges Flow entsteht. Ja, das heißt also, wenn ich halt meine Arbeit geschafft kriege und meine Aufgaben erfülle, eine gewisse Menge an Geld bekomme, bin ich glücklich. Ja, das ist halt letztendlich, was dahinter steht. Aber wenn die Herausforderungen wachsen mit der Zeit in meinem Bereich, dann bin ich eben glücklich, wenn die Herausforderungen wachsen und ich aber auch irgendwie mit diesen Herausforderungen mitwachse. Ja, meine Fähigkeit, meine Kenntnisse sich entwickeln. Ja, weil wenn die Anforderungen aber eben schneller wachsen als die Fähigkeiten oder meine Fähigkeiten nicht so schnell wachsen wie die Anforderungen, gibt es ja mehrere Möglichkeiten, dann führt das halt zu Stress. Und wenn man halt da nicht mitkommt, kann es eben auch irgendwann zum Burnout kommen. Das heißt also, der Energiespeicher ist irgendwann leer. Umgekehrt, wenn Herausforderungen wesentlich niedriger sind als die Fähigkeiten, gibt es Langeweile. Ja, also wenn man jetzt unterfordert ist, also irgendwelche Dinge tut, die man schon lange macht und die keine Herausforderung mehr sind, dann entsteht Langeweile. Und fehlt es sowohl an der Herausforderung, aber auch an Kompetenzen, also habe ich praktisch keine Fähigkeiten, dann stellt sich ein Gefühl der Apathie ein. Ja? Also wenn ich keine Herausforderung habe, an denen ich wachsen kann, ja, wir brauchen Dinge, an die wir uns anpassen müssen, an die wir wachsen. Das ist halt so die grundlegende Überlegung. Und das ist auch wichtig für den weiteren Verlauf. Weil es kann halt auch sein, dass dieses Wissen, was wir jetzt angehen, dass das halt erstmal eine Herausforderung für euch ist. Ja, dass halt Dinge kommen, was soll das, was erzählt er mir da? Weil es halt auch ein bisschen provokativ. Ja, also es widerspricht der Alltagsintuition oft. Ja, weil es ist auch so gedacht, weil es soll dich ja auf eine andere Ebene führen. Ja. Das ist etwas, was sich von alltäglichen Dingen manchmal unterscheidet. Ja, und insofern ist es auch hier eine Herausforderung, an der du wachsen kannst. Und wenn du daran wächst, deine Fähigkeiten erweiterst, da auch tiefes Glück erfahren kannst. Ja, also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn man dabei bleibt und das dann irgendwann versteht und auch wirklich in seinem Alltag beobachtet, ja, der erzählt keinen Blödsinn. Ich probiere das aus und überprüfe das und das funktioniert wirklich. Ich lerne daraus und ich entwickle mich weiter. Ich sehe mein Leben auf einmal anders. Ich sehe nicht nur Chaos. Ich sehe nicht nur ein ungeordnetes Auf und Ab in meinem Leben, sondern ich habe mehr Kontrolle darüber. Passt das hier sehr, sehr gut zu diesem Bild. Ja. Und ich halte das auch für eine ganz wichtige Sache, auch immer wieder Dinge, die auf uns zukommen, ja, wie in diesem Klappentext, ja, dieser ungebrochene Strom aus täglichen Situationen, ja, das sind die Herausforderungen, ja, und es ist halt wichtig, das auch immer als Herausforderung zu sehen, an der ich wachsen kann. Deshalb ist hier eben auch dieser Aspekt des Wachstums der Fähigkeiten ganz wichtig. Ja, weil das halte ich für eine entscheidende Sache heutzutage. Weil wenn wir halt irgendwie so bleiben wollen, wie wir sind oder zurück wollen, wie wir mal waren und alles schön klein und geordnet haben wollen, das ist letztendlich eine Sackgasse. Ja. Es ist halt besser, das dynamisch zu sehen, lernorientiert zu sehen. Ja, das Leben an sich, aber insbesondere auch hier, ja, diesen Vedanta-Blick darauf als was Dynamisches, als was Veränderliches zu sehen. Das ist eigentlich die Grundlage. Und ich weiß das hier auf jeden Fall zu schätzen. Ja. Ich war ja 16 Jahre an Universitäten tätig. Auch da, mein Leben war eigentlich nie langweilig. Da hatte ich auch viele Herausforderungen hier, seit jetzt 13 Jahren hier in diesem Center. Kommen mehr so in spiritueller Hinsicht, in Yoga-Hinsicht, neue Herausforderungen. Aber natürlich auch, hat es ja dieses Center und ich bin nur für 7 weitere zuständig, auch eine wirtschaftliche Komponente, wo auch immer wieder neue Herausforderungen kommen. Ich erlebe immer wieder was Neues, das gibt es auch noch. Wieder neue Gesetze, die gemacht werden, die man sich anpassen muss und so weiter. Ja, deshalb, also wichtig, wir sollten immer sehen, unsere Lernfähigkeit, ja, immer sehen und dass wir uns anpassen können. Wenn wir die Herausforderungen annehmen und wenn wir unsere Intelligenz einsetzen, um zu wachsen. Ja. Ganz wichtig. Weil wenn wir darauf nicht vertrauen, dann ist es auch schwierig, weiterzukommen. Für mich wäre das Leben hier sonst gar nicht möglich, wenn ich nicht immer auf meine Lernfähigkeit vertrauen würde. Ich vertraue auch immer darauf, ich bereite mich ein bisschen vom Yogalehrerausbildungsabend. Aber was da genau passiert, weiß ich nicht. Ich vertraue immer darauf, ja, ich passe mich an. Ich gucke, was da passiert und treffe intelligente Entscheidungen und wachse an der Situation. Und genauso hier. Komme auch hier rein, erstmal in der ersten Sitzung mit einem mulmigen Gefühl. Ich habe mir einiges überlegt, aber was jetzt genau passiert, weiß ich auch nicht. Ich weiß letztendlich, was ich hier sage. Wer weiß das schon vorher? Ich weiß nicht, was rauskommt. Insofern, das ist ganz wichtig, ja, Vertrauen in unsere Fähigkeiten, in das Wachstum unserer Fähigkeiten und Kenntnisse und auch das Vertrauen darauf, mit diesen Herausforderungen umzugehen und daran zu wachsen, daraus zu lernen. Ja, ganz wichtige Sache. Ist Erfolg garantiert? Was würdet ihr sagen? Ja. Wir wünschen uns das, aber als normaler Mensch ist es nicht garantiert. Ja, und selbst der Wunsch nach Erfolg bewirkt nicht die Situation, die unseren Vorlieben und Abneigungen entsprechen. Auch der Wunsch nach irgendetwas ist jetzt keine hinreichende Bedingung. Vielleicht eine notwendige Bedingung, vielleicht geht es aber auch ohne, wer weiß. Ja, aber es reicht nicht aus, sich etwas zu wünschen und dass es geschieht. Ja, ist also ein bisschen schwieriger, die Zusammenhänge. Es kann sein, dass wir das Leben als Bewegung zwischen den Polen, Euphorie und Depression wahrnehmen. Ja. Oder himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Ja. Ich meine, es gibt da unterschiedliche Ausprägungen. Ich kenne ja so auf dem spirituellen Weg viele Menschen, seit 13 Jahren hier oder vorher 16 Jahre Uni, da auch viele Menschen, ja, klausurphasenmäßig, mich auch viele Extreme mitbekommen, viele Prüfungen auch, viele als Beisitzer, aber auch als Prüfer selbst, wenn jemand dann schweißnass, Angst, verklemmt zu einer Prüfung kommt, bis hin zu Klausur ist bestanden, ja. So kann man sehen, das Leben ist ein Auf und Ab. Aber es gibt natürlich noch ein bisschen Unterschiede. Es gibt eben Menschen, bei denen ist das so, aber es gibt auch Menschen, bei denen ist es gibt's halt extreme Unterschiede. Bei manchen ist es von außen sichtbar, ja, dass es immer auf und ab geht. Bei manchen nur innerlich für sie spürbar. Von außen denkt man, alles immer gut. Naja, man weiß es nicht. Ja, und generell ist halt natürlich die Frage dann, wo bleiben wir länger hängen? Ja, es gibt natürlich manche Menschen, die bemühen sich darum, immer in dieser euphorischen, in diesem euphorischen Ast zu bleiben. Aber selbst dann, es geht immer auf und ab, letztlich. Also Erfolg ist nicht garantiert. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter zu Emotionalität und Komplexität. Weil das ist hier jetzt auch ein Argument von James eben mit dieser Komplexität. Sind emotionale Probleme durch komplexe Situationen verursacht? Das ist so die grundlegende Arbeitshypothese. Und er sagt dann, Kinder sind offen mit ihren Reaktionen auf mangelnde Zielerreichung. Kennt ihr vermutlich selbst, wenn ihr Kinder hattet, auf jeden Fall. Wenn vielleicht ihr euch noch dran zurückerinnert, wie ihr selbst als Kind wart, gibt es halt die Möglichkeit, Ziele nicht erreicht werden, wenn nicht das kommt, was ich will, genau so, wie ich es möchte. Was kann eine mögliche Reaktion sein?
Freuden, Schmerzen.
Ja. Wutanfall oder was auch immer. Ja. Manche machen das als Kind, manche machen das auch als Erwachsene. kann auch möglich sein. Aber typischerweise neigen wir als Erwachsene eben dazu, wir bauen halt eine Story darum, warum das jetzt nicht funktioniert hat und dass ich es eigentlich auch gar nicht will, obwohl ich es nämlich doch will. Und es wird halt irgendwie verpackt und erklärt, mir selbst und anderen. Und, aber letztendlich dieses innere Empfinden kann halt da sein, ja, dass ich halt wütend bin, frustriert bin oder was auch immer. Ja, James Argument ist hier, dass das emotionale Problem simpel ist. Ja. Und er sagt eben, dass in der modernen Gesellschaft eben immer so oder oft ein Komplexitätsargument vorgebracht wird, das seiner Ansicht nach das Verständnis verdunkelt. Also er meint, wenn man halt sagt, es kommt jetzt gleich, das Leben ist so kompliziert, es geht alles viel zu schnell, was kann man schon tun? Das ist seiner Ansicht nach ein deprimierendes Argument und das ist nicht zielführend. Ja, das verdunkelt eben das Verständnis der Situation. Ja. Wir kommen da noch gleich auch drauf, weil hier gibt es meiner Ansicht nach auch verschiedene Auffassungen von Komplexität, weil ich habe auch lange so in meiner Uni-Zeit auch viel so über Komplexität gelesen, Komplexitätsreduktion und Komplexitätsmanagement. Aber kann ich gleich noch was zu sagen. Und Jen schreibt halt hier, Wehklagen und Jammern seien eben heute typische Reaktion, wie man damit umgeht, wenn wir halt nicht das bekommen, was wir wollen. Ja, kennt ihr auch, oder? Weder von euch selbst oder von anderen. In früheren Zeiten war es auch üblich, sich dann vielleicht zu schämen, überhaupt über Probleme zu reden und dass wir das dann irgendwie so in uns reinfressen. Ja? Vielleicht hier ist unsere Gesellschaft hier jetzt offener geworden, darüber zu sprechen. Hier ist ja heutzutage eher in manchen Bereichen auf jeden Fall ins andere Extrem umgeschlagen, dass man heute über Probleme in Zeitungen, Blogs und sonstigen Sprechen redet, von deren Existenz man vielleicht gar nicht erahnt hatte. Aber das andere Extrem, sich zu schämen, das in sich hineinzufressen, ist natürlich auch eine mögliche Haltung, aber vermutlich keine hinreichende. Ja, oder das nächste wäre dann eben Haltung bewahren in dem Sinne, ja, ich habe zwar jetzt Probleme, aber the show must go on. Ja, ich spiele jetzt meine Rolle weiter. Das wären jetzt so mögliche Strategien, damit umzugehen. Ja. Da muss jeder gucken, auch wo bin ich da am ehesten. Nach dieser Überlegung ist Leben nicht kompliziert. Ist nicht zu kompliziert und nicht zu schnell. Ja. Also Leben ist nicht kompliziert und zu schnell, sondern es ist handhabbar letztlich. Ja. Das Problem ist, unser Denken und Fühlen sind oder ja, sind ein großes Mischmasch. Ja. Das heißt also, wir haben die Dinge nicht sortiert, wenn man so will. Ja, wir haben eine Vielzahl von ja, Denk- und Handlungsmustern, Gefühlsmuster erworben im Laufe unseres Lebens und die wiederholen sich. Und die sind nicht strukturiert, nicht sortiert. Und ja, das ist danach hier das Grundproblem. Nicht die Außenwelt, sondern unsere Innenwelt, unsere Gedanken, Gefühle, unser Geist, ja, unsere geistigen Instrumente sind nicht angemessen eingesetzt. Das ist das Argument. Ja, Grundproblem ist, dass wir weder unser Menschsein noch das Feld, in dem wir uns bewegen, genau verstehen. Ja. Wir haben uns nicht genau darüber Gedanken gemacht. Wer bin ich? Wie funktioniert das alles? Ja. Was sind meine Gedanken? Was sind Gedanken? Was sind Gefühle? Bin ich diese Gedanken und Gefühle? Es kann sein, dass wir uns mit Gedanken identifizieren. Ich sage, ich bin. Das bin ich. Ja. Gut, diese ganzen Dinge, die wir auch schon besprochen haben. Ja, und auch das Feld nicht, in dem wir uns bewegen. Das heißt also das Umfeld. In was bewege ich mich? Ja, die Menschen um mich herum, die Aufgaben, die ich zu erfüllen habe. Es kann halt sein, dass da auch ein Mischmasch ist. Dass ich halt keine Klarheit habe. Dass ich nicht genau weiß, was ist zu tun, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und das ist hier die Ursache von Emotionalität und emotionalen Problemen. Ja, dann geht es grundsätzlich um Ordnung im Leben. Da gibt es jetzt hier so eine Annahme. Es ist okay zu erwarten, dass das Leben uns geben sollte, was wir benötigen. Zum Beispiel Essen und Dach über den Kopf zu haben. Ja, das ist so die Vorstellung. Wir sind eben irgendwann hier aufgetaucht. Als Baby sind aufgetaucht und ja, man könnte jetzt sagen, ja, du hast ja eigentlich gar nichts verdient, aber man könnte auch sagen, es ist okay zu erwarten, dass dieses Baby versorgt wird. Ja, ist okay, mit welchen Dingen auch immer. Das können halt die notwendigsten Sachen sein, doch Dach über dem Kopf ein bisschen was zu essen, das kann aber auch größer sein. Ja. Das ist also prinzipiell erstmal annehmbar so. Ja, und letztendlich zeigt uns das Leben auch so, ja, dass es auch so ist. Ich meine, wir haben hier ein Dach über dem Kopf, vermutlich, wenn ihr nach Hause geht, auch. Ja, wir werden irgendwie mit Essen versorgt, kriegen frische Luft, Sonne. Wir können uns Lebenssituationen und Orte vorstellen, wo wir was reinprojizieren können, dass da etwas ist. Aber man könnte sich auch vorstellen, dass die Menschen dort in den Umständen, genauso wie wir hier in diesen Umständen zur Welt gekommen sind, dort so auf die Welt zur Welt gekommen sind, und dass die halt in gewissen Umständen groß werden, ja, und daran gewöhnt sind und das Beste draus machen. Und ja. Und natürlich, wenn man jetzt von hier was nach da verschiebt, gibt es immer Probleme. Genauso, ich sage dann auch gerne, natürlich, man könnte jetzt auch, wir können uns auch vorstellen, irgendwie ein superreicher, irgendein arabischer Scheich oder sonst irgendwas, der könnte auch hier von außen drauf gucken und sagen, was sind das für bemitleidenswerte Würmer, wie leben die da? Ja. Und wollen wir das?
Ja, guck hier.
Würdest du es als wertschätzend ansehen, wenn auf deine Lebenssituation jemand von außen drauf schaut und dir sagt, du bist aber arm dran oder du bist aber dies und jenes? Ja, weil wenn wir durchgehen und verstehen, wie die Welt aufgebaut ist und wie sie läuft, dann können wir nur akzeptieren, dass es gut ist, so wie sie ist, weil sie nicht anders sein kann, als sie ist, weil sie funktioniert so nach bestimmten Gesetzen. Ja. Das heißt also, prinzipiell ist es also in Ordnung, Erwartungen an das Leben zu haben, aber das bedeutet jetzt nicht sofort, ja, dass die Komplexität steigt, also dass das nicht mehr handhabbar wäre. Ja, weil wir haben, man kann ja auch sehen, wir haben uns vielleicht im Leben weiterentwickelt und haben ja mehr Bedürfnisse erfüllt. Und das ist also ähnlich so das Argument, was ich eben hatte, wir können wachsen. Ja. Das heißt also, dieses Vorschieben des Arguments, das Leben ist zu komplex, zu kompliziert, ich kriege das nicht hin, ist einfach ein Zudecken der darin enthaltenen Ordnung. Ja. Und deshalb lehnt James eben hier dieses Argument ab, dass man halt sagt, ja, ist zu komplex, ich krieg's nicht hin. Ja. Ist nicht, soll nicht sein. Ja. Worum es uns immer geht, ist eben das Wachstum auch des Einzelnen. Chaos sieht nur jemand mit unvollständigen Informationen und reduzierter Beobachterfähigkeit. Ja. Also wenn ich nicht richtig hingucke, ja, oder ja, nicht über die notwendigen Informationen oder das Hintergrundwissen verfüge, um eine Situation zu verstehen oder nicht alles mitbekomme, nicht Informationen oder nicht weiß, was da passiert, nicht mit den Menschen, mit den beteiligten Menschen beispielsweise sprechen kann. Wenn mir irgendwas fehlt, dann sehe ich vielleicht Chaos. Aber wenn ich meine verfügbaren Mittel einsetze, dann sehe ich, das Feld ist intelligent gestaltet und kann mit den Gesetzen der Physik, der Psychologie und der Moral beschrieben werden, mit weiteren Wissenschaften. Das Argument ist letztendlich, die Wissenschaften, die wir kennen, sind letztendlich Formulierungen der Gesetze, die in der Schöpfung drin sind. Weil sonst könnten die eben nicht formuliert werden. Ja. Dass so etwas wie Schwerkraft beschrieben wurde, zeigt, weil es ein Ausdruck davon, ja, dass es sowas gibt. Oder dass es eben, dass wir halt rechnen können, dass es sowas wie Zahlen gibt. Wenn das nicht irgendwie in der Schöpfung eingebaut wäre, könnten wir das ja auch nicht daraus. Es ist also letztendlich ein nach eingebauten Gesetzen, nach Naturgesetzen, aber auch nach moralischen Gesetzen letztendlich, ja, die irgendwie in der Schöpfung drin sind, beschrieben werden können. Ja. Zum Beispiel typische moralische Gesetze sind ja uns für uns Yogis die Yamas und Niyamas, ja, die letztendlich hier eingebaut sind. Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Jetzt kann natürlich auch wieder das Argument kommen, es gibt ja Gewalt, aber nichtsdestotrotz gibt es dann auch Mechanismen, damit umzugehen. Ja. Es gibt halt Gesetze, es gibt moralische Normen, es gibt Strafverfolgungsbehörden, Polizei, Gerichte, die eben mit Übertretungen dieser Gesetze umgehen. Und so ist ein großes Feld, in dem viele Gesetze wirken. Das ist das Argument hier von Vedanta. Ja? Dass es kein Chaos ist. Ja? Wir kommen noch dazu, wie ihr dann mit auch inneren Widerständen umgehen könnt, wenn er also sagt, okay, ich bin da jetzt nicht mit einverstanden. Das ist letztendlich, da ist letztendlich die Bitte, so ähnlich wie ich das eben jetzt auch gesagt habe, ich hatte ja schon gesagt, wir kommen gleich noch dazu, ich weiß nicht, ob wir heute noch dazu kommen, aber deshalb sage ich es jetzt noch. Vedanta ist eben an bestimmten Stellen kontraintuitiv, wie wir das im Alltag verstehen. Das ist auch, provokativ. Aber es hat eben seinen Sinn. Und dann ist es eben gut, das ist eben so die Bitte, weil wir wollen niemanden von etwas überzeugen. Also weder ich noch die Vedanta-Lehrer will irgendjemanden von irgendetwas überzeugen. Ja, sondern es geht halt nur darum, wir präsentieren dir bestimmte Argumente, ja, und und jeder Einzelne sollte zumindest die Argumente erstmal verstehen. Das heißt, er sollte in der Lage sein, sich von seinen eigenen Überzeugungen zu lösen und nicht sofort, das ist woanders. Ja, weil das wäre jetzt etwas, was den Einzelnen daran hindert, überhaupt erstmal zuzuhören, die Argumente erstmal an sich ranzulassen. Ja. Und wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist, dann macht Vedanta keinen großen Sinn. Ja? Also es ist halt wichtig, sich auf die Argumente einzulassen, ja, zu reflektieren. Jeder Einzelne kann ja darüber reflektieren und bei seiner Meinung dann bleiben. Das ist alles okay. Ja? Aber Vedanta ist eher eben so etwas, was man hört. Ja? So habe ich das auch gemacht. Ich habe jahrelang da gesessen, gehört. Ja? Die Sache ist die, wir wollen eben hier das präsentieren und jeder kann in sich schauen, was ist da bei mir. Und es ist halt dann wichtig, eben zu schauen, ich habe jetzt zwei Alternativen und es ist dann wichtig, darüber zu reflektieren. Will ich mit meinen bisherigen Überzeugungen weitermachen? Oder könnte es sein, dass diese Überzeugungen, die jetzt hier präsentiert werden, vielleicht sinnvoller sind? Und dann ist es die Aufgabe jedes Einzelnen, das kann nur jeder Einzelne für sich machen, weil von außen kann man keine Überzeugungen verändern, keine Gedankenprozesse verändern. Jeder Einzelne ist da in seinem eigenen Spiel, in seinem eigenen Prozess und kann dann entscheiden, okay, ich habe jetzt was Besseres gefunden, ich integriere das in meine, in meinen Bestand, meine Haltung. Ja. Und das ist so der grundlegende Mechanismus. Ja. Ordnung und Wünsche. Eines Tages werde ich geboren, tauche eben als Baby hier auf. Ich habe Wünsche und erwarte, dass das Leben diese Wünsche erfüllt. Ja? Mehr oder weniger. So sind wir irgendwie auf die Welt gekommen. Und die Emotionen sind abhängig davon, ob ich bekomme, was ich will oder nicht. Ja? Ich fühle mich gut, wenn ich bekomme, was ich will. Ich fühle mich nicht gut, wenn ich nicht bekomme, was ich will. Das ist so der grundlegende Mechanismus. Wie die Emotionen des Menschen funktionieren aus dieser Sicht. Simplifiziert, aber im Kern wird das hier so gesehen. Und dann kommt die Frage, ist es möglich, dass das Leben meine individuellen Ansprüche erfüllt? Und wir sind ja jetzt hier viele Leute, ja? Und wir können auch jetzt mal das Gedankenexperiment unternehmen, kann das Leben auch die individuellen Ansprüche vieler verschiedenen Menschen erfüllen. Also ist einfach die generelle Überlegung, stellt euch vor, es gibt Menschen, die nach einem und demselben Objekt oder Wesen streben. Zwei Menschen möchten einen Dritten zum Partner haben. Kann das erfüllt werden? Für beide? Ja, vielleicht. Ja, wir können jetzt natürlich wieder, oder nehmen wir an, machen wir es ein bisschen einfacher, vielleicht so. Zwei Fußballmannschaften oder irgendwelche Mannschaften spielen gegeneinander. Beide beten für den Sieg. Kann es erfüllt werden? Ja, stellt euch vor, ihr seid jetzt Gott. Und das ist nicht so. Das ist jetzt nur ein Symbol. Ja? Etwas, was wir später negieren. Aber stellt euch vor, ihr schaut da jetzt irgendwie zufällig auf irgendein Stadion runter. Und da sind zwei Mannschaften und die beten beide sehr engagiert für den Sieg. Ja? Was macht ihr? Wem gibt ihr denn? Okay, wir wollen jetzt nicht die Probleme des Schöpfers lösen, wie das funktioniert, sondern wir wollen uns nur klar machen, es macht wenig Sinn, dass jeder denkt, meine individuellen Wünsche werden erfüllt und müssen erfüllt werden, weil ich dann glücklich bin, wenn mein Wunsch erfüllt wird. Wenn jeder das so will, gibt es Konflikte. Ja? Es geht nicht. Ja? Das ist halt das Grundproblem. Das heißt also, Konflikte treten auf und die werden dann irgendwie gelöst. Aber wichtig ist erstmal die Perspektive vom Individuum. Es macht nicht viel Sinn, dass ich mich nur darüber definiere, dass meine Wünsche erfüllt werden oder nicht. Weil es macht halt das Funktionieren des Systems unmöglich. Weil die Mittel sind, also so haben wir das in Betriebswirtschaftslehre gelernt, in den Grundlagen des Wirtschaftens. Die Bedürfnisse sind immer unendlich, aber die Mittel sind begrenzt. Ja? Und es gibt halt irgendwelche Zuteilungsmechanismen da. Und die, ja, aber da kommen wir dann später zu. Im gesamten Feld müssen die Wünsche aller erfüllt werden, nicht nur meine Wünsche. Ich meine, das haben wir jetzt gerade hergeleitet. Das wird jetzt nochmal erläutert. Das Leben hat die Ganzheit zu berücksichtigen, während ich nur auf mich schaue. Ja, aus meiner individuellen Sicht aus. Der Sicht von Mr. oder Mrs. Ego. Ich. Und ja, ich muss die Bedürfnisse der Menschen im Umfeld berücksichtigen, wenn ich etwas von ihnen möchte. Ja. Also, wenn ihr in eurer Familie etwas erreichen wollt, in eurem Arbeiten, in eurer Arbeitsumgebung, in eurem Team oder von euren Kunden, wenn ihr euren Kunden irgendwas verkaufen wollt, was müsst ihr dann? Ihr müsst die Bedürfnisse genau kennen, was die wollen. Ihr könnt nicht einfach die Pistole auf die Brust setzen oder was auch immer, sondern wenn ihr, wir nehmen jetzt mal solche illegalen Sachen raus, ja, du musst immer die Bedürfnisse des Ganzen beachten, ja, der Beteiligten, und ja, und die irgendwie in deine Überlegungen mit einbeziehen. Und dann kann es sein, dass du das bekommst, was du möchtest. Weil wir sind eben, ja, wie du eben schon gesagt hast, soziale Wesen. Wir sind typischerweise in ein soziales Netzwerk eingespannt, ja, haben Wünsche. Und zur Erfüllung der Wünsche sind andere Menschen notwendig. Nehmen wir mal an, wir wollten jetzt hier einen gemeinsamen Ausflug machen. Ja. Wie können wir uns auf ein Ausflugsziel einigen? Ja. Das wär nicht einfach. Ja. Könnte natürlich einer sagen, ja, hier, ich bin der Älteste, ich sag, wo es lang geht. Oder wir machen gar nichts, ich habe keine Lust oder was auch immer. Ja. Wenn wir eine gemeinsame Lösung finden wollen, ja, nach irgendwelchen menschlichen Prinzipien, müssen wir die Bedürfnisse aller irgendwie in Betracht ziehen, damit wir halt einen gemeinsamen Nenner finden. Und genauso ist es eben im Ganzen, ja, auf Gruppen bezogen, aber auch auf die, ja, was weiß ich, hier auf diese Gruppe haben wir ja ein Beispiel gehabt, aber auch auf, ja, was weiß ich, das Haus, die Menschen, die im Haus wohnen, ihren Stadtteil, in Köln, ja, gibt es eben immer Möglichkeiten, wie das eben alles integriert wird, wie die Bedürfnisse aller Kölner irgendwie zusammengeführt werden. Dann gibt es Institutionen, die das machen. Da gibt es den Stadtrat und Bürgermeister und was auch immer, wer dann alles noch dran mitarbeitet und Zeitungen, und das brauchen wir jetzt nicht alles wissen. Ja, ich möchte ständig etwas, und dieses Etwas kommt von anderen Menschen, Gruppen oder Institutionen oder Organisationen. Ist das halt so? Oder lebt irgendjemand von euch auf seinem eigenen Planeten? Gibt's ja bei, kennt ihr die Geschichte, der, wie heißt der noch, der von Saint-Exupéry? Der kleine Prinz, genau. Ja, der begegnet ja immer, auf seiner Reise begegnet er doch immer irgendwelchen, die auf ihrem eigenen Planeten sind. Also nur sie. Der Geograf und oder der König, jeder, der oft zum König kommt, denkt, ja, ein Untertan. Nur Untertan sieht er. Der kommt halt da nicht raus. Okay, wir sind vom Leben abhängig. Ja, das Feld oder das Leben hängt nicht von mir ab. Ja, das Leben geht weiter. Das Leben lebt weiter, wenn wir nicht kriegen, was wir wollen, oder wenn wir sauer sind, ärgerlich sind, selbst wenn wir nicht mehr da sind. Das Leben geht weiter. Oder? Das Leben ist nicht abhängig von uns. Da alles vom Leben abhängt, muss es sich um alles kümmern. Das heißt also, es ist ein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Wir als Individuum sind abhängig vom Leben. Das Leben ist von uns nicht abhängig. Und das Leben kümmert, muss sich um alles kümmern. Ja, das heißt also, eine wichtige Grundlage, um erstmal eine gewisse Ruhe in seinen emotionalen Haushalt zu bekommen, wäre das Mantra, die Bedürfnisse des Ganzen stehen an erster Stelle. Ja, und nicht meine Bedürfnisse. Wichtiges Mantra auf dem Vedanta-Weg. Ja, und hier, weil das ist letztendlich auch das, womit wir machen das selbst, jeder Einzelne macht das selbst, mit dem Gedanken, mit dem wir uns klein machen, indem wir halt eben das Mantra wiederholen, meine Bedürfnisse stehen an erster Stelle. Dadurch, wenn ich die Bedürfnisse des Ganzen in den Vordergrund stelle, dann bin ich ja weit. Habe ich die Welt weit definiert. Wenn ich aber sage, nein, nur meine Bedürfnisse sind wichtig, die stehen an erster Stelle, bin ich mich hierauf beschränkt. Und es ist doch ganz selbstverständlich, logisch nachvollziehbar, dass ich mich dann beschränkt und klein fühle. Das heißt aber, dass Mr. Ego oder Mrs. Ego können das halt schwer verstehen. Es ist halt wichtig dann, die Denkweise ein bisschen auszudehnen, dass ich halt über meinen Bereich hinaus denke, selbst dieses Erweitern des Horizonts, das macht mich schon viel freier und glücklicher. Ich sitze sonst im selbstgebauten Käfig und weiß es nicht, merke es nicht. Das Leben möchte uns geben, was wir benötigen, nicht was wir haben wollen. Noch ein weiter wichtiger Satz, der Mr. oder Mrs. Ego auch nicht gut gefällt, weil da steht, ist halt wichtiger eben, dass wir Wünsche haben, Vorstellungen haben, was halt sein soll. Aber das Ganze richtet sich nicht nur nach unseren Wünschen, sondern das Ganze, das Leben hat eben alles im Blick und hat auch im Blick, ja, was wir benötigen. Und das bekommen wir. Okay, das sind auf jeden Fall zwei wichtige Sachen. Also die Bedürfnisse des Ganzen stehen an erster Stelle. Und das Leben möchte uns geben, was wir benötigen, nicht was wir haben wollen. Also James hat das hier auf jeden Fall dann schön formuliert. Und der German ist ja dabei, das Buch zu übersetzen, auch schön übersetzt. Und den einen oder anderen Satz nehme ich dann ganz raus, aber das meiste habe ich auch dann selbst formuliert. Ja, das Ganze und die Gesetze. Wer sollte von Gott belohnt werden, wenn mehrere Personen um das gleiche Objekt ringen? Das haben wir eben schon gesagt, ja. Dieses Universum basiert auf Gesetzen. Das haben wir auch schon erläutert. Ja. Wir denken zwar, es ist chaotisch, aber es läuft ja alles nach genau nachvollziehbaren Dingen ab. Ja. Wir wissen jeden Morgen, wann die Sonne aufgeht. Ja. Wir wissen, wann sie untergeht. Ja. Der Mond geht auf, die Planeten laufen. Es gibt, manche Sachen sind nicht vorhersehbar, ob es regnet oder nicht. Das kann man nur für kürzere Zeit vorhersehen. Aber nach allem, was wir wissen, läuft irgendwie alles nach Gesetzen ab. Und starkes individuelles Verlangen ist nicht hilfreich in einer solchen Welt. Weil, wenn ich jetzt ein starkes individuelles Verlangen habe, was ja zum Teil eben den gesetzlich abgesicherten Abläufen nicht entspricht, dann komme ich damit in Konflikt. Und da ist es halt wichtig, dass ich mich sehe als eingebunden in eine große, ja, wenn man so will, in eine große Zeitraummaschine, die nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten abläuft und nicht nur nach meinem Willen abläuft. Die Sonne bleibt nicht ein bisschen länger am Himmel, weil ich mir das wünsche. Die Gesetze laufen ab. Und so ist es halt in vielen Dingen. Und deshalb ist eben das grundlegende Argument, wohin wir jetzt arbeiten, dass wir halt dieses starke individuelle Verlangen zumindest als solches erkennen und erkennen, dass wir damit uns in Konflikt begeben in die Gesetzmäßigkeit, gegen die Gesetzmäßigkeiten in dieser Welt. Und das erzeugt Konflikte, das erzeugt Reibung. Und typischerweise, was meint ihr? Wer ist stärker? Persönchen oder? Oder das Ganze? Oder das Ganze? Generell ist es geht eben auf jeden Fall darum, ja, dass ein Individuum, insbesondere wenn es eben, ja, öfter, ja, in Konflikten ist, mit was auch immer, dann sollte man sich darüber Gedanken machen. Ja, woran liegt das? Ich kann halt über das Leben und die Welt jammern, oder ich kann halt sagen, okay, vielleicht bin ich nicht ganz im Flow, im Einklang. Und da ist es halt wichtig, eben, und das Problem, warum ich nicht im Einklang bin, ist eben halt das starke individuelle Verlangen, meine Wünsche, meine Vorlieben und Abneigung. Das könnt ihr ja darüber reflektieren. Überlegt mal. Ja. Oh.
Traditionelles Vedanta, ein Podcast von www.yoga-vidya.de.